So, und dann darf ich die Barbara bitten, Barbara Rumpus. Barbara Rumpus ist im Reisedienst tätig, zusammen mit Pam Giel, und besucht verschiedene Gemeinden und gibt da die Lehre und heute bei uns. Vielen Dank, Barbara.
Dass ich rechtzeitig aufhöre, denn mein Herz ist so voll von dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass ich versuche, das in 30 Minuten euch wiederzugeben. Ich möchte zuerst beten. Ich möchte noch etwas sagen. Wir singen so gerne, heilig, heilig ist der Herr. Aber da kommen mir immer Gedanken, was sagt Gottes Wort? Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das lassen wir gerne weg. Da schieben wir alles auf. Ja, Herr, du bist heilig. Ich möchte heute Morgen über ein sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar über unser Gedankenleben. Und ich möchte jetzt zuerst beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist. Wir haben gesungen, dass du hier bist und dass deine Salbung hier ist. Und ich bete, dass jedes Herz geöffnet ist für das, was du sagen möchtest. Dass jedes Auge offen ist, zu sehen, was du ihm zeigen möchtest heute Morgen. Dass jedes Ohr versteht und nicht durch alte Erfahrungen die Jetztzeit behandelt. Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist selber redet heute Morgen. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken, mit welchen Vorstellungen, mit welchen Erwartungen du heute Morgen hierher gekommen bist. Es ist so wichtig, dass wenn wir in einen Gottesdienst kommen, dass wir vorbereitet kommen. Es ist so wichtig, nicht nur das soll zu erfüllen. Ich gehe heute in den Gottesdienst, weil es Sonntag ist, weil wir das so jeden Sonntag pflegen. Sondern komme, um deinem Gott zu begegnen. Als ich meine Gemeinde wechselte, habe ich nicht eine vollkommene Gemeinde hier gesucht. Ich war lange genug in geistlichem Dienst zu wissen, dass es keine vollkommene Gemeinde gibt. Aber ich habe eine Gemeinde gesucht, wo Gottes Wort klar und kompromisslos gepredigt wird und wo dem Heiligen Geist Raum gegeben wird, zu wirken, wie er will. Ich würde es so gerne sehen, dass wenn wir kommen, dass wir gar nicht auf die Uhr schauen bräuchten, dass wir gar kein Programm haben für einen Sonntag, sondern dass wir sagen, Herr, rede du zu mir. Wir kommen in einen Gottesdienst mit so vielen Lasten, mit so vielen Gedanken, sind noch so viel beschäftigt mit der ganzen Woche. Und dann denken wir, ja, jetzt durch Lobpreis, durch Anbetung, bringe ich mal meine Seele ein bisschen in Schwung. Die Wiedergeburt ist eine Sache, daran kannst du nichts machen. Das ist ein göttlicher Prozess. Aber deine Gedanken, deine Gefühle, deine Seele, da musst du dran arbeiten. Wir überlassen gerne dem Heiligen Geist alles, was wir versäumen zu tun oder nicht gerne tun. Unser Gedankenleben beeinflusst uns. Dein ganzes Leben, du bist heute das, was du bis heute gedacht hast. Wo ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, liebe Zeit, Wenn es so wichtig ist, auf unsere Gedanken Acht zu haben, wie sollten wir daran arbeiten? Herr, ich möchte reine Gedanken haben. Ich möchte Gedanken haben, die nicht die Atmosphäre vergiften um mich herum. Wisst ihr, alles fängt mit einem Gedanken an. Und deine Gedanken, die beherrschen dich. Aber ich bin so froh, dass es einen Ausweg gibt. Und ich habe viel mit meinen Gedanken gekämpft in früheren Zeiten. Und ich habe immer gedacht, ich bin wiedergeboren, ich bin geisterfüllt. Warum kommen Gedanken der Eifersucht oder des Neides oder der Kritik? Kritik ist auch Sünde. Unglaube ist Sünde. Warum kommen solche Gedanken in uns? Wir können nicht sagen, ja, der Herr muss alles machen, der Herr muss mich verändern. Es ist wichtig, dass wir mit Gott zusammenarbeiten. Du kannst nicht sagen, so bin ich halt, so war mein Vater und so bin ich halt. Wenn du als bewusstes Gottesdienst dich nicht verändert hast, seit du dich bekehrt hast, muss ich dir die Frage stellen, bist du wirklich wiedergeboren? Gehst du mit dem Herrn jeden Tag? Alles fängt mit den Gedanken an. Ich habe mal etwas gehört, was mir sehr eingeleuchtet hat. Und zwar, jemand hat die Gedankenwelt mit einem Flugplatz verglichen. Du sitzt im Kontrollturm und du kannst sagen, welche Flugzeuge landen dürfen. Flugzeuge sind dann Gedanken. Du bestimmst über deine Gedanken. Kein Mensch, nicht dein Mann, nicht deine Umstände, sondern du selbst bestimmst, was du denkst. Du kannst Gedanken der Lust, der sexuellen Versuchung abwenden, wenn du mit Gottes Wort gefüllt bist. Und ich möchte euch heute Morgen sagen, lest das Wort. Beschäftigt euch mit Gottes Wort, damit ihr am bösen Tage Widerstand bieten könnt, wie die Bibel sagt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir können nicht verhindern, dass Vögel über unserem Kopf kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Nester sind Festungen, die dich fest im Griff haben. Du kannst bestimmen, was du denkst. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, damit wir Dinge überwinden können, die in unseren Gedanken sind. Ich möchte zwei Beispiele aus der Bibel von negativen und positiven Gedanken sprechen. Über das positives Denken ist ja eine Sache, die heute sehr verbreitet ist, auch in der Esoterik. Ich spreche nicht von positivem Denken. Wir müssen, wenn wir denken, die richtige Quelle anzapfen. Du musst die Quelle des Wortes Gottes anzapfen, damit du Widerstand bieten kannst deinen Gedanken, die dich plagen, den ganzen Tag. Wir lesen in Matthäus 9, Vers 20 bis 22 von der blutflüssigen Frau. Ich wünschte so, dass es jetzt hier rascheln würde. Ich bin so gewöhnt, meine Bibel mitzubringen, mein Schwert. Ich habe das in Amerika gesehen. Die gehen nicht in einen Gottesdienst ohne ihr Schwert. Wenn du da die Bibel aufschlägst, ist alles rot und gelb und grün und blau. Sie haben ihre Bibel studiert. Und wir brauchen heute fast gar keine Bibel mehr mitzunehmen, weil wir über Themen sprechen, weil wir denken, ach ja, das wird schon recht sein. Bring deine Bibel mit, lies deine Bibel, schau, was Gottes Wort sagt für deine Kämpfe. Dieses positive Beispiel eines Gedankens lesen wir in Matthäus 9, 20 bis 22. Da heißt es, während Jesus mit seinen Jüngern zum Haus des Jairus ging, berührte eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten heimlich ein Stück seines Mantels. Denn sie dachte, wenn ich ihn nur berühre, werde ich bestimmt gesund. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Jesus drehte sich um und sah sie an und sagte, sei unbesorgt, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick war die Frau gesund. Ein Gedanke hat sie zu Jesus getrieben. Ein einziger Gedanke hat sie geheilt schließlich. Aber die Bibel ist so ehrlich, dass sie Dinge nicht schön redet. Gott redet Sünde in der Bibel ganz scharf an. Wir haben es verlernt, Sünde scharf anzusprechen, weil wir besucherfreundliche Gottesdienste wollen. Geschwister, besucherfreundliche Gottesdienste sind Gottesdienste, wo Menschen, die zum ersten Mal reinkommen, warme Liebe bei uns spüren, einen Händedruck, eine Umarmung. Das sind besucherfreundliche Gottesdienste. Aber wenn Menschen hier jahrelang hereinkommen können und im Alltag sündigen, bewusst sündigen, wir sündigen alle, aber bewusst sündigen, bewusst in Ehebruch leben, bewusst Dinge tun, dann frage ich mich, was hat der Heilige Geist tun können in unserer Mitte? Wir lesen die Geschichte, die die Bibel so klar und offen uns zeigt. 2. Samuel 11, Vers 2 bis 4, da lesen wir von David und Bathseba. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte so kennt. Das Volk Israel war eigentlich im Kriegszustand. Die Armee war im Krieg. Aber David ist zu Hause geblieben. Weißt du, wenn du nicht kämpfst, wenn du nicht wirklich deinen Platz einnimmst, kommen Verlockungen und Versuchungen, die dich übermannen, wenn du nicht aufpasst. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. Und da fängt Sünde an in unseren Gedanken, lustvolle Gedanken. Da eine schöne Frau anzuschauen, ist etwas Schönes, oder nicht? Wenn jemand schön ist, dann freut man sich. Das ist etwas Angenehmes anzuschauen, wenn jemand schön ist. Aber wenn du Gedanken zulässt, diese Frau, diesen Mann zu begehren, der verheiratet ist, dann ist das Ehebruch. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Er kam zurück und sagte dem König, dass es die Frau von Uriah sei. Ein Gedanke, der nicht gleich bekämpft wurde, führte zu Ehebruch und führte schlussendlich zum Mord. Denn er ließ ja Uriah an die Frontlinie stellen und er wurde getötet. Das war Intention, das wollte David Sohn, um seine Sünde zu verbergen. Geschwister, aber ich bin so froh, dass es nicht nur heißt, dass er sündigte, sondern dass er Buße tat. Der David hatte ein Herz, wenn er fällt, dass er sagt, Herr, Erforsche mein Herz, reinige mein Herz, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er wusste, allein kann er das nicht bewältigen. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Es ist so wichtig, dass wir, wenn Gedanken kommen, gewappnet sind. Und da gibt uns die Bibel wirklich Anweisungen. Ich möchte euch wirklich die Bibel lieb machen. Verbringt eure Sonntage, verbringt Tage, wo ihr Freizeit habt, nicht vor dem Fernseher, der euch etwas in Spannung bringt. Das habe ich auch versucht. Und ich war nachher todunglücklich um die Zeit, die ich vergeudete, Stunden vergeudete, um Entspannung zu haben. Und dann kämpfst du mit Gedanken. Heute sind Sünde, ist gar nicht mehr Sünde in der Welt. Wir haben uns schon so gewöhnt, nicht den Knopf zu drücken, wenn eine unsittliche Sache kommt am Fernsehen. Nein, wir wollen es noch sehen. Geschwister, wenn wir uns die ganze Woche mit Dingen beschäftigen, die dem Heiligen Geist widerstehen, dann fragen wir uns umsonst, Herr, warum wirkst du nicht so? Warum geschehen keine Heilungen und warum dies nicht und das nicht? Ich glaube, dass wenn wir wirklich wieder Gottesfurcht in unser Herz bekommen. Ich habe solch eine Gottesfurcht bekommen. Ich habe gestern Abend etwas gesehen und zwar auf God Channel, auf diesem christlichen Sender von England, kam ein Film. Und da wurde gezeigt, ich bin so dankbar, dass ich jetzt christliches Fernsehen sehe. Das ist keine vergeudete Zeit. Jetzt hat es überhaupt einen Wert, dass ich einen Fernseher habe. Vorher war es Information und ja, man schaut es halt an, dass man auch informiert ist als Christ. Muss man ja. Wir decken alles so zu. Und da kam ein Film, wie es ist, wenn die Entrückung stattgefunden hat und Leute zurückbleiben. Es hat mich so ins Gebet getrieben. Geschwister, wenn wir nicht Braut Christi sind, wenn wir nicht wirklich die Bedingungen Gottes erfüllen durch seine Gnade, nicht durch Gesetze, sondern durch seine Gnade, indem ich sage, Heiliger Geist, hilf mir jetzt zu kämpfen gegen das, was gegen mich kommt. Dann werden wir es nicht schaffen zur Braut. Ich denke, wir nehmen das heute so locker, wir bekehren uns, wir sagen ein Übergangsgebet und dann leben wir gleich wie die anderen. Wir wollen ja nicht auffallen. Aber sind wir Salz, sind wir Licht? Und da kam es, wie Leute ihre Angehörigen gesucht haben und sie waren nicht mehr da. Die offene Bibel lag da. Das Essen stand noch auf dem Tisch und überall suchte man nach Angehörigen. Und dann, wir wissen ja alle, dass dann die große Trübsalzeit kommt und da werden auch noch Menschen gerettet. Aber sie werden verfolgt, die dann wirklich ernste Sache mit Gott machen. Die werden verfolgt. Und da war ein Part, der mir sehr etwas gesagt hat. Ein Mann hat gerade Christus angenommen in einer alten Kirche, die schon ausgeraubt war. Und er hat aufs Kreuz geschaut und er hat gesagt, ja Herr, vergib mir meine Sünde. Und dann ging er raus und ging durch einen Wald und wurde plötzlich von Männern umringt, die ein Gewehr auf ihn, sie waren alle maskiert, die ein Gewehr auf ihn hielten und sagten, bist du Christ? Und jetzt wusste er nicht, was soll er tun? Das kann jetzt, wenn du das Gewehr siehst, das kann jetzt deine letzte Stunde sein. Und da hat ihm der Heilige Geist Kraft gegeben, zu sagen, ja, ich bin Christ. Und wisst ihr, was dann geschah? Die maskierten Männer nahmen ihre Maske vom Gesicht und haben gesagt, dann bist du unser Bruder. Aber sie wollten sehen, ob er schwach wird, wenn er getötet wird. Das hat so zu mir gesprochen. Und dann mussten sie sich verstecken und die Polizei kam. Und ich glaube, dass so etwas nicht nur Einbildung ist, sondern dass das Realität sein wird. Ich weiß noch, als Kind hat man sehr oft gepredigt, Jesus kommt bald, mach dich bereit. Ich weiß noch, als Kind bin ich von der Schule nach Hause gekommen. Und wenn meine Mutter nicht da war, die eine sehr gläubige Frau war, habe ich gedacht, jetzt war Entrückung. Und ich habe sie nicht gefunden. Jetzt war Entrückung und ich bin nicht dabei. Und ich war immer so erleichtert, dass sie dann wieder aufgetaucht ist irgendwann. Aber Geschwister, wir haben uns an Predigten gewohnt, wo wir gehört haben, das Kommen des Herrn steht vor der Tür. Und wenn wir heute in die Welt schauen, ich habe kürzlich eine Predigt gehört von jemandem, der hat gesagt, wir sind nicht in den letzten Tagen, wir sind nicht in den letzten Stunden, wir sind in den letzten Minuten, vor dem, dass Jesus kommen kann. Ich möchte euch heute herausfordern, mach ganze Sache mit Gott. Komm nicht nur hier zum Gottesdienst, um ein schönes Gefühl zu haben. Lebe mit Gott am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und die ganze Woche, sodass er in dein Gedankenleben hineinschauen kann, dass du mit deinen Gedanken nicht auf verbotenem Territorium bist. Gott schaut ins Herz. Die Hoffnung für alle sagt, nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Die Lutherbibel sagt es noch markanter. Ich lese manchmal gern die Hoffnung für alle, wenn ich müde bin. Wenn ich müde bin, die Hoffnung für alle, die spricht so die heutige Sprache und ja, da muss ich nicht viel überlegen, aber lies den Urtext. Da steht in Luther, der vielleicht auch nicht ganz, vielleicht Elberfelder wäre mehr noch Urtext, dass Luther sagt in Römer 12, Vers 2, vielleicht kannst du das anwerfen. Im zweiten Vers geht es eigentlich erst los, aber ich denke, wir sollten Worte nicht aus dem Kontext reißen. Manchmal haben wir so Lieblingsworte und reißen es aus und eigentlich meint es was ganz anderes. Da sagt Paulus zu den Römern, Römer 12, 1 bis 2, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Eure Leiber, das bedeutet deine Hände, deine Augen, deine Ohren, deine Worte, deine Füße. Begebet eure Leiber zum Opfer und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, erneuere deine Gedanken. Wenn ein Gedanke kommt, sag, Herr, stopp, ich will diesen Gedanken nicht denken. Ich habe immer gedacht, wenn ich Gedanken, negative Gedanken habe, das wäre schon Sünde. Aber negative Gedanken sind noch keine Sünde. Aber wenn ich sie beherberge, wenn ich mich damit beschäftige und in ihnen lebe, dann wird es zur Sünde. Auf dass ihr prüfen möget, welches das sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. So viele junge Leute haben wir auch oft in der Seelsorge, die sagen, ich möchte so gerne den Willen Gottes für mein Leben wissen. Und ich glaube, es sind nicht nur junge Leute, die das wollen, sondern ältere auch. Wir müssen den Plan Gottes für unser Leben wissen. Da steht, Wenn du dich veränderst in deinen Gedanken, dass du weißt, was Gottes Wille ist. Und wie mache ich das? Indem ich mich mit Gottes Wort beschäftige. Deine Verantwortung ist es, mit den Waffen des Geistes zu kämpfen. Da gibt es ein schönes Wort in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5. Vielleicht kann man das auch mal anwerfen. 2. Korinther 10, 4 bis 5 sagt Paulus, die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Also Gott hat uns nicht mit unserem Gedankenleben allein gelassen, sondern er hat gesagt, ich gebe dir eine Waffe, die funktioniert. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Wir haben heute eine Gesellschaft, wo alles relativiert wird. Gar nichts mehr ist schwarz oder weiß. Ach, sei doch nicht so eng, du als Christ. Du darfst ja gar nichts mehr tun. Geschwister, seit ich Jesus diene, ist mein Leben so interessant. Aber es wird nur interessant, wenn ich ständig bei Jesus bleibe, nah bei Jesus bleibe, indem ich ständig auch kämpfe. Aber dieser Kampf, vielleicht sagen Leute, oh, ich kämpfe schon mein ganzes Leben, nochmal kämpfe. Jetzt predigt die auch noch von Kampf. Aber Gott ruft uns auf, die Waffen zu nehmen, mit denen wir kämpfen sollen. Nicht meine Willenskraft und meine eigene Anstrengung, sondern die Waffen Gottes sind Worte Gottes. Ich möchte euch ein klein wenig noch, oh, es sind noch 3 Minuten, darf ich noch ein bisschen länger? Ich möchte etwas euch sagen, weil ich habe immer gesagt, Herr, ich will nie was predigen, was ich nicht lebe. Betet nie so. Sage nie zu jemand anders, was du nicht selber lebst. Das ist so leicht zu predigen, so wenn man oben steht und voller Feuer ist und so. Der Alltag sieht manchmal ganz anders aus. Ich hatte 1996 plötzlich eine Ohnmacht bekommen und vorher ging ich immer wieder so durch Intervalle von Depressionen. Und Geschwister, wir können manchmal Menschen nicht verstehen, die dunkle Wegstrecken durchgehen, die durch Depressionen gehen. Wir sagen, du musst halt mehr beten, du musst mehr Bibel lesen, du musst dich freuen, freu dich doch. Und manche sitzen im Loch und denken, wenn du meine Umstände kennen würdest. Aber ich bin dankbar, dass ich war nicht dankbar damals, dass ich es durchmachen musste, aber heute kann ich sagen, ich bin dankbar, um Mitgefühl zu bekommen mit anderen. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, warum ich Depressionen hatte. Ich war Pastorin oder Pastoralassistentin, ich war geistgetauft, ich habe Leute in der Seelsorge gedient und dann ich habe das gar nicht nach außen, gar nicht gezeigt. Aber Geschwister, wenn wir nicht ehrlich sind und zudecken, was unsere Gefühle sagen, werden wir unecht. Nach diesem Anfall, den ich hatte, hat mir eine Ärztin oder ein Arzt-Ehepaar geraten, zu meinem Hausarzt zu gehen. Ich war plötzlich bewusstlos und ich wusste nichts mehr von mir. Und ich wachte aus dieser Bewusstlosigkeit auf, wo ein Bruder über mir gebetet hat. Ich war gerade in einem christlichen Hotel und da hat er ein Seminar gegeben. Und er betete, ich schneide den Tod über meiner Schwester ab. Und da bin ich wieder zu mir gekommen. Und dann hat man mir geraten, zum Arzt zu gehen und zu schauen, was die Ursache war. Und die Ursache war, ich musste zu einem CT und während ich in diese Röhre hineingeschoben wurde, das ist das erste Mal ein ganz komisches Gefühl, aber man gewöhnt sich an alles. Als ich in diese Röhre hineingeschoben wurde, hörte ich in meinem Herzen ein Wort von Gott. Ich bin eigentlich nicht furchtsam in diese Untersuchung gegangen, aber plötzlich hörte ich, weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann dich von meiner Liebe trennen. Dann habe ich gedacht, habe ich das heute Morgen irgendwo gelesen? Warum kommt jetzt dieser Vers? Ich wusste, dass es in der Bibel steht, natürlich. Und dann hat man gesagt, ja, ich soll mal raussitzen und sie würden mir dann das Resultat geben. Und dann hat mich das Fräulein noch mal reingeholt und hat gesagt, wir müssen noch weiter schauen, was mit Ihnen los ist. Dann habe ich gedacht, liebe Zeit, was ist denn los mit mir? Und dann bekam ich das Ergebnis gesagt, Sie haben 3 Gehirntumore. Ich hab gedacht, jetzt ist aus. Ich bin zu meinem Pastor und habe gesagt, Erhard, du machst eine fröhliche Beerdigung. Ich gehe in den Himmel und dann singt ihr Freund, wir ziehen ins Heimatland. Willst du mit? Du musst es evangelistisch dann machen. Und dann hat er zu mir gesagt, Barbara, du wirst nicht sterben. Und Geschwister, ich habe gemerkt, dass Gottes Wort allein mich durch tiefste Tiefen bringen kann. Dass es kein Strohhalm ist, wenn ich Gottes Wort proklamiere, sondern dass es Leben gibt, Kraft gibt in den dunklen Stunden. Ich habe dann eine Operation durchlebt in der Uni in Freiburg, wo man den halben Kopf aufgeschnitten hat. Und dann habe ich immer gedacht, liebe Zeit, ja, wenn ich an den Himmel gehe, das ist ja alles okay. Aber Herr Jesus, ich würde so gern noch für dich was tun und ich habe noch meine Mutter zu versorgen und so. Und Gott sei Dank, der Herr hat mich wirklich bewahrt. Ich stehe heute als lebendiges Beispiel von Gottes Gnade hier und kann euch sagen, Gottes Wort ist die einzigste Waffe, die wir einsetzen können gegen Gedanken, die uns plagen, gegen Haltungen, die uns giftig machen und immer die Schuld auf den anderen schieben. Wir, du und ich, wir schaffen unsere Atmosphäre. Und Geschwister, wisst ihr, wie man sehen kann, was in den Gedanken vorgeht? Deine Augen sind die Fenster deines Herzens und deiner Seele. Ich gehe gern manchmal durch Schorndorf und schaue den Leuten in die Augen. Da sieht man Eifersucht, da sieht man Härte, da sieht man Stolz. Wir sprechen mit unseren Augen. Sag, Herr, verändere meine Gedanken, dass meine Augen leuchten. Wir sollen Licht und Salz sein. Wie gut tut ein Lächeln, wenn wir durch die Straße gehen, die Leute, wenn wir Leute anlächeln, die drehen sich um, die denken ja, was ist denn los? Heute, jeder ist so verbittert und so und Angst und was kommt und die Zukunft und meine Rente und Geschwister, ich habe lernen müssen durch schwierige Prozesse meine Gedanken mit dem Wort Gottes zu vertauschen. Ich bin dann durch eine Seelsorge gegangen, die sehr intensiv war und ich möchte euch ein gutes Rezept mit nach Hause geben für diese Woche. Beobachte einen Tag deine Gedanken und schreib sie auf. Du wirst enttäuscht sein an dir selber, wenn du das tust. Aber du wirst endlich mal ehrlich sein zu dir selber. Geschwister, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich vor Gott und Menschen sind, kann der Herr uns segnen und wir wachsen. Aber wenn wir fromme Haltungen einnehmen, religiöse Haltungen, das nimmt uns die Welt nicht ab, wenn wir nicht anders sind. Ich musste lernen, in dieser Seelsorge auf die linke Seite alle meine falschen Festlegungen zu schreiben, meine Gedanken. Also zum Beispiel, ich bin allein. Nachdem meine Mutter gestorben ist, ich wohnte mit meiner Mutter zusammen, ich habe immer gedacht, ich kann gut allein leben. Ich bin interessiert in alles und ich bin kein Mensch, der jetzt traurig ist. Wenn Gott Dinge über dir zulässt, wo du gar nicht voraussehen kannst und wo plötzlich wie der Boden unter den Füßen weicht, dann merkst du erst, was in dir ist. Ich habe gemerkt, wenn ich depressiv war, haben meine Blumen darunter gelitten. Ihr könnt es nicht glauben, aber ich habe so gerne Blumen. Und ich habe gemerkt, die ganze Atmosphäre leidet mit, wenn du nicht richtig denkst. Denk daran, deine Atmosphäre um dich herum ist so wichtig. Und dann musste ich auf die linke Seite schreiben, was ich gedacht habe, Festlegungen, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ja, ich bin in geistlichem Dienst und da muss ich immer nur den Menschen helfen. Ich darf nie mal auch schwach sein. Ich muss immer zeigen, dass ich gut drauf bin. Und ja, das gehört sich doch für jemanden, der in geistlichem Dienst ist. Du geistliche Leute, Menschen, die in geistlichem Dienst stehen, werden so angefochten. Bete für sie, wenn du einen Mangel siehst an ihnen. Und ich habe oft gedacht, Herr, sieht denn niemand, wie mir's geht? Betet denn niemand auch mal für mich? Ich muss immer die Starke spielen. Bis mir jemand die Augen geöffnet hat und hat gesagt, Barbara, sag doch auch mal, dass du schwach bist. Dann haben Leute den Mut, zu dir zu kommen, die schwach sind. So habe ich das gar nie gesehen. Falsche Festlegungen, falsche Gedanken. Ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten. Und ich weiß, dass in der Kürze die Würze liegt. Ich möchte noch etwas sagen. Ich wollte immer, dass mal ein Pastor den Mut hat, eine Predigt zu halten, die nur einen Satz beinhaltet. Und dass er sagt, so, jetzt habe ich euch Gottes Wort mit diesem Satz gesagt und jetzt geht heim und lebt es mal aus. Ich habe oft Predigten gehört von 1. Mose bis Offenbarung und danach, wenn man gefragt hat, ja, was war jetzt eigentlich, was wollte er sagen? Ich wusste nichts mehr. Ich habe immer gedacht, Herr, wenn ich einmal eine Predigt halten müsste, was sollte ich sagen? Was ist dieser Satz? Ich möchte euch einen Satz mit nach Hause geben. Wache über deinen Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Wache über deinen Gedanken. Kämpfe den guten Kampf. Du hast Waffen, nimm das Wort. Ich gehe oft durch meine Wohnung, wenn Gedanken von Angst oder von Zukunftsdingen oder was auch immer kommt, dann nehme ich mein Schwert. Ich habe gelernt, die Waffenrüstung morgens anzuziehen. Ich sage, Herr, deine Gerechtigkeit über mich, deine Wahrheit, den Helm des Heils über meine Gedanken. Und ich nehme jetzt das Schwert. Das Schwert, du kannst es manifestieren. Und weißt du, der Teufel hat Angst, wenn du es ernst nimmst. Er hat gar keine Angst, wenn du so wischiwaschi bist. Aber wenn du es ernst nimmst, entscheide dich, in dieser Woche ganze Sache mit Gott zu machen. Und wenn Gedanken, negative Gedanken kommen, Gedanken der Angst, des Selbstmords oder was wird mein Leben? Bekomme ich einen Mann oder bekomme ich eine Frau? Lass das Gott über. Wenn du verliebt bist mit dem Herrn, du, dann arrangiert er Dinge für dich viel besser, als wenn du suchst. Ich möchte jetzt noch beten und ich möchte wirklich euch aufrufen. Prägt euch Gottes Wort ein, damit ihr, wenn Gedanken kommen, ihr auch den richtigen Vers habt, dem Teufel zu widerstehen. Wenn du denkst, du bist allein, sag, Herr, dein Wort sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Gehe nicht auf deine Gefühle. Du bist Herr deiner Gedanken, weil der Geist Gottes in dir ist. Nicht mit deiner Kraft, nicht mit deiner Anstrengung. Aber versuche diese Woche Gedankenhygiene zu machen. Schreib mal auf die linke Seite all den Mist, den du denkst. Und auf die rechte Seite, was Gott sagt darüber. Vertausche deine negativen Gedanken mit Gedanken des Wortes. Amen. Vater, ich bete, dass dein Wort, du sagst es, dass es nicht leer zurückkommt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du selber Worte des Lebens schaffst in uns und Worte der Ermutigung. Vater, dass niemand hier hinausgehen muss, wie er hereingekommen ist. Keine Schwierigkeit, keine Depression, nichts ist zu schwer für dich. Herr, du bist unsere Stärke. Wir nehmen das Schwert des Geistes gegen jede Macht der Finsternis. Und wir proklamieren, Herr, wir sind deine Kinder. Und wir wollen kämpfen mit deiner Kraft und mit den Waffen des Geistes. Bewahre du uns, Herr, unter deinem Blut. Bewahre diese Worte der Heiligen Schrift. Ein Gedanke kann dein Leben verändern in uns. Danke, Herr Jesus. Amen.